bevor die Episode heute losgeht, vorneweg die Werbung. Denn präsentiert wird unser heutiger Podcast von manscaped.com. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es einfach komplett vergessen in der Aufnahme und mein Bruder hat mich auch nicht erinnert. Und ihr werdet vielleicht im Hintergrund meinen kleinen, fast Einjährigen hören. Den habe ich nämlich auf dem Arm und das passt aber auch ganz gut zu dem, was ich euch sagen will. Denn bald, und das hat uns Manscaped auch nochmal mitgeteilt, ist der Vatertag. Ich möchte das nicht vergessen. Und vielleicht habt ihr ja einen Vater, dem ihr mal wieder sagen wolltet, Mensch, mach doch mal die Haare weg. Oder ihr seid selber ein Vater oder ein werdender Vater. Oder ihr habt überhaupt gar nichts damit zu tun und wollt einfach nur wieder mal vernünftig aussehen, vielleicht auch für den Vatertag, dann könnt ihr euch entsprechend mit den Produkten von manscaped.com eindecken. Denn, falls ihr jetzt noch nicht wisst, was das ist, dann machen wir es ganz kurz. Manscaped bedeutet einfach nur Haare ab auf alle erdenklichen Arten und Weisen. Und ich habe mir immer gedacht, ich erzähle euch heute über das Balls and Beard Paket, denn das ist aus meiner Sicht das absolut Sinnvollste. Das sind die zwei Sachen, die ich euch raten würde, wenn ich euch was raten müsste. Und letztlich, sind wir ehrlich, bezahlt ja manscaped.com dafür. Das heißt, da habt ihr das Beste aus beiden Welten. Einmal den Beard Hatcher, ein Barttrümmer, der Haare kürzt im Gesicht. Das braucht jetzt mein kleiner Mann hier noch nicht nebendran, aber den nutze ich am meisten, am häufigsten. Den habe ich auch zuletzt wieder genutzt, um ganz kurz einfach nur die Bartkonturen zu säubern. Wenn man nämlich den Aufsatz runter tut, dann geht das ganz wunderbar. Und das Flaggschiff von manscaped.com ist wahrscheinlich auch der absolut multifunktionell einsetzbarste Rasierer von Manscaped mit der Safe Skin Technology. Das heißt, wenn ihr euch schneiden wollt damit, dann könnt ihr es mal probieren. Mir ist es noch nicht gelungen. Ich habe es auch nicht vor. Und kann ihn euch trotzdem nur wärmstens empfehlen für sämtliches Körperhaar, theoretisch auch fürs Gesicht, glaube ich, wäre das ganz gut, wenn ihr den benutzt. Aber alles, was so unterhalb des Kopfes passiert, falls ihr starkes Brusthaar habt, auch unter den Achseln, braucht man also auch nicht diese Einwegrasierer und im Strafraum auch. Und dann wird es vielleicht auch was mit dem Nachwuchs und dem Vatertag im nächsten Jahr. So, der Kleine möchte jetzt, dass ich weiterhin mit ihm spiele. Ich sage euch noch ganz kurz, 15% gibt es auf alles von manscaped.com mit dem Code Click. Den verlinken wir selbstverständlich noch. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der Folge.
Click and Rush, Episode 31. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf SkyBlue, auf TikTok und auf LinkedIn. Letzte Woche versehentlich, aber ein paar haben sich gemeldet von euch. Also auch da.
Ich bin @JochimHebel auf genau denselben Plattformen aktiv, muss mich entschuldigen, letzte Woche war ich nicht da, jetzt bin ich wieder zurück und Uli, ich muss dir die Frage stellen, die in einem meiner Lieblingspodcasts immer gestellt wird, wo erwische ich dich gerade?
Am Tisch.
Okay.
Also zu Hause am Tisch, relativ unspektakulär. Ist eh meistens, die Antwort ist immer langweilig, außer jemand ist zufällig gerade im Urlaub irgendwo.
Ja, aber bei Richard David Brecht klingt das immer so, er sitzt in einer Kemenate und schreibt in einem Buch und Uli sitzt am Tisch und spielt PlayStation wahrscheinlich oder so. So ungefähr. Stell ich mir das bei dir vor.
Nee, dafür ist leider keine Zeit, sondern eher langweiliges Bürokratenzeug.
Langweiliges
und bei einer Cola Zero.
Ah, okay. Jetzt machen wir also schon Werbung, verstehe. Ich trinke einen.
Nee, wieso? Das ist ja keine Werbung. Cola heißt ja nicht, dass er kein Company nennt.
Ach so, okay. Verstehe. Aber Zero, ich glaube, da bist du schon wieder drin. Ich trinke einen Tee einer, ich glaube, französischen Wasserfirma. Egal. wir haben uns verquatscht. Erstmal müssen wir natürlich. Erstmal
ganz normaler Eistee.
Das ist ein ganz normaler Eistee. Nee, ein anderer. Mit V. Fast wie Volvo. Ich werde keinen Namen nennen. Wir müssen einen Nachruf machen, beziehungsweise wir müssen jemandem gratulieren. Ich habe es ja letztens schon gepostet. Wir müssen David Beckham gratulieren. Der hatte am 2. Mai Geburtstag, ist 50 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe es schon gepostet an einen durchschnittlichen Freistoßschützen. Er war allesamt ein okayer Fußballspieler, war ganz ordentlich, hat gepasst, aber trotzdem, da wir den Namen oft erwähnen, finde ich, dass wir ihn auch hier erwähnen müssen. Alles Gute nachträglich. Ich finde, stiltechnisch könnt ihr ein bisschen nachlegen. Da hat er sich sehr, sehr stark an Uli orientiert zuletzt. Aber ansonsten macht er eigentlich soweit einen ganz fitten Eindruck.
Glaubst du, er bringt den Mittelscheitel zurück, so wie ich?
Ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht. Also du hast ihn nicht zurückgebracht und er wird es auch nicht hinbekommen.
Doch, ich habe den zurückgebracht.
Der könnte es wahrscheinlich. Da bin ich mir sicher.
Du würdest dich wundern, wie viele Komplimente ich inzwischen dafür kriege. Am Anfang haben sie alle geschimpft und jetzt sagen sie, nee, eigentlich finde ich es irgendwie gut. Nee, also das müssen wir natürlich mal richtig stellen. Der war kein durchschnittlicher Fußballer. Der war zu seiner Zeit einer der besten Passspieler und sowieso einer der besten Flankenspieler. War eine Ikone der Premier League, ist überhaupt mit der Grund, warum ihr uns hier hört und wahrscheinlich auch, warum weltweit so viele Menschen Premier League verfolgen. Immer noch derjenige mit den meisten Freistoßtoren ever in der Premier League, auch wenn Ward-Prowse knapp dran war am Sonntag. Und sowieso, also best of the best. Nur um es mal richtig zu stellen, weil wir sind ja hier für vernünftige, richtige Berichterstattung bekannt, keine Fake News und auch nichts dergleichen. Und ich möchte nicht, dass wir unseren Ruf riskieren, nur weil du dir Späße erlaubst. Das muss, also da verstehen wir auch keinen Spaß in dieser Thematik und Personalie.
Alles klar. Also ich war jetzt gerade bei diesem Monolog 2 Minuten am Handy und habe die Augen dabei verdreht. Aber du hast vollkommen recht.
Ja, es ist so. Das ist so. Alles irgendwann wird es ja den also zumindest habe ich das ja mal so langsam in den Äther gestreut, irgendwann wird es ja vielleicht mal den Mount Rushmore Premier Leagueisten Spieler Podcast geben und dann ist Platz 1 ja eh schon gefestigt.
Ist es eigentlich richtig, dass Brooklyn Beckham nicht da war bei der Geburtstagfeier?
Also das ist tatsächlich der Teil der Berichterstattung und generell, der mich jetzt weniger juckt. Also man sagt, wenn ich das alles richtig verfolge, aber das tue ich nicht besonders detailversessen, man sagt, dass die Frau von Brooklyn und Victoria sich nicht so gut verstehen und dass David gerne haben würde, dass sich das alles aber wieder normalisiert und auch wohl ziemlich angefasst war, dass er nicht auf der Party war, sondern schon wieder vorher Richtung USA abgereist ist, auch wenn es angeblich terminliche Gründe hat, würde ich jedem wünschen, dass er sich mit seinen oder dass man sich mit seinen Kindern besser versteht, gut versteht, kommt aber wahrscheinlich irgendwie auch mal vor aus Termingründen und was weiß ich, ist mir am Ende, das ist der Part, der mich am wenigsten interessiert, weil jede Familie hat mal Beef, Streitereien, wie auch immer, alle Freunde untereinander auch. Das heißt, war nicht da wohl, keine Ahnung, also die Bilder, auf denen ist er jedenfalls nicht, keine Ahnung.
Ja, es kann bei uns nicht passieren, weil Uli seinen Geburtstag nicht gefeiert hat, also konnte ich nicht fernbleiben, aber ich hätte ihn auch gemieden. Ich habe sogar gearbeitet an dem Tag.
Ja, aber also ein bisschen was war doch los.
Absolut.
Für meine Verhältnisse war es üppig, würde ich sagen. Ja.
Also ihr merkt schon, Uli ist eine Partyratte. Gut, jetzt haben wir 5 Minuten gefaselt. Ich glaube, wir gehen mal all in, oder?
Ja, gerne, weil 35. Spieltag ist schon wieder mehr oder weniger passé. Wir nehmen am Montagmittag auf, das heißt, es gibt noch ein Abendspiel. Und im Moment ist ja alles irgendwie relevant, gerade in Richtung Europaplätze. Gibt ja theoretisch sogar die Möglichkeit, also wir wissen ja davon, dass es wahrscheinlich am Ende 8 Teilnehmer werden, die europäisch spielen, vielleicht aber sogar bis zu 10. Das heißt, theoretisch ist wirklich fast jedes Spiel trotzdem irgendwie noch relevant. Aber wahrscheinlich muss man mal mit der Neuigkeit des Tages aufwarten, die jetzt auch keine Neuigkeit mehr ist, aber wird es selbst so schön gesagt, es ist Zeit, den Fans die Wahrheit zu sagen. Trent Alexander-Arnold hat wenige Stunden, ich glaube sogar 2 oder so vor unserer Aufnahme, auch dann öffentlich verkündet mit ganz viel Liebesbekundung an seinen ausbildenden Verein, für den er 20 Jahre tätig war, dass er persönlich als auch beruflich eine neue Herausforderung sucht und Liverpool zum Ende der Saison ablösefrei verlassen wird. Der neue Verein ist jetzt noch nicht kommuniziert. Das wäre, glaube ich, auch wenig taktvoll gewesen, wenn man das dann in einem solchen Statement macht. Aber ich glaube, wir alle kennen den Verein. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, seit Juli oder so über diese Personalie 15, 20 Mal gesprochen, haben immer gesagt, es wird mit einiger Sicherheit so kommen. Ist jetzt auch passiert. Trotzdem, da es jetzt Fakten sind, müssen wir wahrscheinlich nochmal ein letztes Wort in Richtung Trent Alexander-Arnold verlieren. Vielleicht ja auch irgendwann nochmal eins mehr hier, aber an der Stelle in diesem Podcast wird er wahrscheinlich nicht mehr so oft stattfinden.
Darf ich vorsichtig formulieren, dass ich glaube, dass es nur vorübergehend der Fall sein wird? Ich glaube, dass der schneller wieder in der Premier League ist, als wir es alle glauben. Also das ist meine Vermutung. Ich glaube, Real Madrid ist eine Nummer und er hatte bei Liverpool Probleme. Ich glaube, der wird ziemlich schnell zurückkehren. Er wird zurückkehren in die Premier League, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie, aber ich kann es mir irgendwie vorstellen. Ich glaube, dass der irgendwann zurückwechseln wird. Aber ist jetzt egal, das ist wirklich nur eine absolute vage Vermutung. Er ist ja noch nicht einmal in Spanien angekommen. Ich habe es ja schon mal gesagt, in meiner Brust schlagen 2 Herzen. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, weil Real Madrid, weil Spanien, weil du kannst die Karriere groß machen, du musst Real Madrid auch probieren, du wirst wahrscheinlich auch ein bisschen Geld bekommen, wenn die dich ablösefrei bekommen, kann ich total nachvollziehen. Auf der anderen Seite, du hättest bei Liverpool einfach eine absolute Legende werden können, eine absolute Ikone werden können, Liverpools Francesco Totti werden können, Kapitän werden können irgendwann mal, bin ich mir ziemlich sicher, dass es geworden wäre. Da hat er sich dagegen entschieden, das ist seine Entscheidung. Ich muss auch sagen, vielleicht sogar, weil er war ja auch dann schon teilweise immer mal wieder in der Kritik in England, auch bei Liverpool-Experten, bei so allgemein auch bei Fans manchmal, dass ich schon das Gefühl hatte, ich glaube, dass der sich gedacht hat, okay, wenn ich für euch hier nichts Besonderes bin, in Anführungszeichen, dann seid ihr es für mich auch nicht. Ich übertreibe jetzt mal, aber ich glaube, ihr wisst, was so dieses Gefühl beschrieben, könnte ich mir schon vorstellen, dass er dann einfach sagt, okay, und dann kommt natürlich dazu, Real Madrid ist Real Madrid, muss es dann auch schon machen. Also ich kann es verstehen und ich glaube, als neutraler Beobachter, vielleicht sogar als sein Berater, hätte ich auch gesagt, Alter, Real Madrid musst du machen. Du wirst irgendwann mal da sitzen und wirst dir denken, Mann, wäre ich doch mal nach Madrid gegangen. Das ist eine Riesenchance. Aber ich kann auch jeden Liverpool-Fan verstehen, der sagt, Folklore ist wichtig und ich hätte ihn ganz gern behalten und der hätte doch bei uns für Ewigkeiten. Also ich kann beide Seiten verstehen. Find's auch gut, ehrlich gesagt, dass es nach der Meisterschaft gemacht hat, jetzt erst einmal dort sich drauf fokussiert hat, ansonsten hätte es da wieder noch mehr Fragen gegeben, so wusste es irgendwie jeder und wusste es keiner, aber jetzt war der Zeitpunkt, es bekannt zu geben und dann ist es halt so, ich finde, dass er das eigentlich ganz gut gemacht hat soweit, aber hätte sicherlich besser sein können, klarer sein können, aber es ist okay, finde ich, und ich kann es nachvollziehen. Wenn ich der Spieler wäre, hätte ich mir auch gedacht, komm, Real Madrid, du bist jetzt 26, du kannst es einfach jetzt nochmal allen beweisen, du kannst es mitnehmen, Spanien ist ein schönes Land, Wetter ist super dort, Real Madrid ist real, du spielst immer Champions League, du bist und so weiter und so fort. Ich kann es nachvollziehen.
Ja, die besten Spieler der Welt, die wechseln irgendwann mal aus England zu Real Madrid, das wissen wir ja.
Absolut, das wissen wir alle.
Auch meistens ungefähr in dem Alter.
Ja.
Und die besten Freistoßschützen der Welt noch dazu.
Das heißt, er wird irgendwann mal bei LA Galaxy landen.
Hoffentlich Inter Miami, aber immer die Welt hat sich ja weitergeredet seither und bei Galaxy, da gibt's nichts zu holen. In der Saison sind die bodenlos. Das interessiert hier keine Sau, aber es soll auch mal gesagt sein, weil es muss ja für irgendwas gut sein, dass ich mir den Schrott immer Samstagabend und Sonntag und oder Sonntagabend reinziehe. Daher kriegt ihr jetzt hier, vielleicht starte ich ja irgendwann mal einen MLS-Podcast. Auch das wird niemanden interessieren, aber macht ja nichts.
Kannst du für dich selbst machen.
Ja, warum nicht? Also wenn ihr Interesse habt, lasst die Tasten glühen, dann werde ich es mir auch nicht überlegen. Aber könnt ihr mir mal mitteilen. Nee, im Ernst, er hat es ja in dem Statement, also da ist natürlich wahnsinnig viel Disclaimer mit dabei, dass er immer dankbar ist und ich will was anderes, aber ich liebe Liverpool und bla bla bla. So muss man das halt heutzutage machen, weil sonst drehen alle wieder ab in den sozialen Netzwerken. Ich habe das ja schon mal gesagt, was du jetzt gesagt hast mit der Zeitpunkt. Ich würde mal einfach vermuten, dass entweder Liverpool es schon gewusst hat oder also von Trent Alexander-Arnold oder passiv verstanden hat, worauf es hinauslaufen wird. Ich bin ziemlich sicher, das wird vorab schon kommuniziert gewesen sein, vielleicht ja auch mit Liverpool abgesprochen, dass man sagt, pass mal auf, lass uns mal erstmal die beiden Vertragsverlängerungen von Salah und Van Dijk verkünden, dann die Meisterschaft feiern und dann kriegst du deinen Auftritt. Das könnte ich mir vorstellen. Ich würde tippen, dass das Verhältnis von TAA und Liverpool gut genug ist, dass man zu sowas dann übereinkommt. Und zur Entscheidung selbst, also das ist aber so ein bisschen schwierig und wir haben es letzte Woche an anderer Stelle wegen der Meisterfeier habe ich ja gesagt, es hat mir nochmal sowas wie den Glauben an den Fußball zurückgegeben, weil man dann schon gesehen hat, wie die Verbundenheit einfach ist von einzelnen Spielern zum Verein und es geht nicht nur um Geld, aber es ist immer noch, Trent Alexander-Arnold ist immer noch ein Berufsfußballer und einer der besten, die es im Moment gibt und einer der einzigartigsten, wenn man das so sieht. Und als Berufsfußballer war er jetzt 20 Jahre in demselben Umfeld, dass das irgendwann mal dazu führt, dass es einem gemütlich wird. Er hat ja auch das Wort Komfortzone selbst benutzt. Das kann ich sogar auch nachvollziehen. Für meine Begriffe hat er mit Liverpool so gut wie alles erreicht. Was soll denn noch kommen? Also jetzt die zweite Premier League Meisterschaft. Er war beim ersten Team schon dabei, das den Fluch gebrochen hat. Jetzt hat er sogar eine Meisterschaft mit Fans vor Ort gefeiert. Er hat ist in die nächste Ära mit Liverpool gegangen, war im zweiten Umbau mit drin, hat die Champions League schon gewonnen, ist auch mit England oder bei England zum Stammspieler geworden, also oder auch dann nicht irgendwann mal unter Southgate. Und wenn dann Real Madrid kommt, die ja nicht gerne in die Defensive investieren, wahrscheinlich nur ablösefrei, hätte er jetzt bei Liverpool unterschrieben, wäre es mindestens ein 3-Jahres-Vertrag gewesen. Das heißt, bei der nächsten potenziellen Opportunität wäre er 29, 30 gewesen. Macht dann Real Madrid noch was mit ihm? Hätten sie gar Ablöse bezahlt? Das wage ich mal zu bezweifeln. Von Liverpool aus, muss man ja auch fairerweise sagen, gibt es eigentlich nur einen Verein, wo du hingehst. Das ist Real Madrid, weil also innerhalb der Premier League mit der Zugehörigkeit zu Liverpool, das kann ich mir schwer vorstellen. Also mir fehlt sogar auch noch ein bisschen die Fantasie. Ginge er dann zu Liverpool zurück, irgendwann mal mit 30, 31? Das weiß ich nicht. Oder ist es dann jemand, der sagt, naja gut, was soll ich machen, so Michael Owen-mäßig, dann gehe ich halt irgendwo zu City oder zu United oder was weiß ich wohl. Also kurzum, ich verstehe es so aus romantischen Gründen und auch so, weil ich ihn einfach gerne sehe als Fußballspieler, hätte ich mir schon auch gewünscht, dass er bleibt. Ich verstehe es aber von seiner Warte her und auch das habe ich ja an anderer Stelle schon ein paar Mal öfter gesagt. Ich glaube, der Wert, also diese öffentliche Diskussion über seine Schwächen und so weiter, das ist eh völliger Schluss. Also das halte ich für absoluten Blödsinn. Aber der Wert von Trent Alexander-Arnold, insbesondere von den Außenverteidigern im Slots-Spielsystem, der ist exorbitant hoch. Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich, also das klingt jetzt ein bisschen hart, weil es gibt jetzt auch nicht allzu viele Weltklasse-Verteidiger. Und nicht falsch verstehen, Van Dijk ist super, habe ich auch immer so behauptet. Mohamed Salah, gerade in aktueller Form, ist einer der weltbesten 3, 4 Fußballer. Wahrscheinlich kann man sogar auf 2 runterkürzen. Aber du kriegst leichter einen rechten Flügelstürmer und du kriegst leichter einen Innenverteidiger als diesen Rechtsverteidiger. Und das wird richtig wehtun. Da bin ich mir ziemlich sicher und bin sehr gespannt, was Liverpool in Überlegungen hatte. Ich meine, sie konnten sich jetzt gedanklich eineinhalb Jahre bis 12 Monate darauf vorbereiten, dass das passieren wird. Ich bin sehr gespannt, mit was sie aufwarten, weil da muss jetzt was passieren. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, hier Bradley, lauf, viel Spaß damit. Glaube ich nicht, sondern da muss jetzt was passieren.
Ja, und ich glaube, dass es manchmal so ist, der Prophet zählt nicht zum eigenen Land. Also das hast du ja gemerkt, irgendwie die ganzen Engländer haben irgendwie schon auf ihm rumgehackt und im Endeffekt gab es dafür wenig Grund. Er hat Fehler gemacht, das macht jeder. Das ist auch nicht das große Problem, auch nicht die große Überraschung. Ich glaube, dass die gedacht haben, der geht ja sowieso nicht, den können wir, also, und haben den irgendwann mal selbstverständlich angesehen. Und das, glaube ich, ist einfach nicht der Fall. Jetzt sehen wir, der ist nicht selbstverständlich und wenn er Bock hat, dann geht er, weil es seine Entscheidung ist. Und es ist für ihn, glaube ich, die komplett richtige Entscheidung. Also ich hätte es genauso gemacht. Ich kann es total nachvollziehen. Du hast ja, also wenn er jetzt natürlich zu Chelsea gegangen wäre, hätten alle gesagt, sag mal, spinnst du eigentlich. Aber er geht zu Real Madrid. Ich glaube, dass der sich, jetzt tut es weh wahrscheinlich, aber in 2, 3 Jahren kann sich der in Liverpool auch wieder blicken lassen. Oder kann er wahrscheinlich auch so, aber ihr wisst, was ich meine. Dann sagt keiner mehr irgendwie Idiot oder so, sondern und beschimpft den, sondern dann ist er halt wieder zurück in seine Heimat. Er kommt ja von daher. Ich glaube, Real verzeiht man einem Spieler schon. Wenn der natürlich jetzt irgendwie zu Paris gegangen wäre, hätten wahrscheinlich alle gesagt, was willst du denn da? Wieso ziehst du die vor? Aber Real kann man schon verstehen. Also ich kann es nachvollziehen und ich glaube auch für einen Fußballer, ihr werdet das alle wissen, selbst wenn ihr Real Madrid nicht mögt, wenn die bei FIFA euch ein Angebot machen, dann müsst ihr dahin. Also das ist, oder dann überlegt man mal, wenn man sagt, ja cool.
Ja, du halt. Ja,
ich bin dahin.
Du.
Ich bin dahin.
Ja, ja.
Aber dann ja musst du es probieren und denkst dir einfach so, das probieren wir jetzt einfach mal. Es ist einfach ein Unterschied, ob Real anruft oder PSG anruft oder sonst irgendetwas oder Inter oder so. Wenn du das Angebot bekommst und die es wirklich ernst meinen und dich wirklich auch mit Geld zuschütten, dann musst du das machen einfach. Und das, glaube ich, ich kann es ihm total nachvollziehen. Ich hätte es genauso gemacht wie er. Muss ich echt sagen. Es gibt auch nicht, wie viele Rechtsverteidiger auf der Welt gibt es, die Real Madrid will? Nicht viele. Und wenn du dann der eine bist, und wie viele Spieler hat Real Madrid im Kader? Es gibt nicht viele. Wenn du dann sagst, die wollen dich, und dann kann ich nachvollziehen, dass du sagst, ich probiere es aus. Also das ist
und da spielt ja auch Jude Bellingham, und das hat sich jetzt für den auch nicht ausgezahlt, dass er zu Real Madrid gewechselt ist, muss man auch mal ehrlicherweise sagen. Also völlig, völlig nachvollziehbar. Ich meine, in dem Verein hatte mal ein ganz großer die Nummer 23, da möchte man hin.
Okay.
Schau dir lieber nochmal die Doku an. Ja? Habe ich jetzt nochmal, gar nicht wegen des 50. Geburtstags, aber mein Sohn hat mir aus Versehen einen Monat Netflix geschenkt und dann habe ich mir gedacht, dann gebe ich jetzt der Beckham-Chance den zweiten, der Beckham-Doku die zweite Chance, den zweiten Watch, sagt man das ja im Neudeutschen, und habe es nicht bereut.
Oh, ich bereue dieses Gespräch gerade. Aber okay. Das ist
Podcast Nummer 31. Schade, weil wenn es die 32 gewesen wäre, dann hätte ich jetzt noch schön was mit Mailand unterbringen können. Aber gut. Oder Paris. Lass uns dann vielleicht nochmal schauen auf, jetzt habe ich schon wieder ganz vergessen, eigentlich müssen wir uns ja vor allen Dingen darum kümmern, dass das Rennen um Europa entbrannt ist, vielleicht sogar auch nochmal mehr, als wir es vor einer oder vor allen Dingen zwei Wochen gedacht haben, denn der FC Arsenal hat die Premier League aufgegeben, mit Blick auf das vielleicht anstehende zweite Halbfinale jetzt ja auch in der Woche in der Champions League, wäre es ja vielleicht sogar auch einigermaßen nachvollziehbar. Jedenfalls ist City wieder in absoluter Reichweite und die machen im Moment gute Dinge. Das heißt, vielleicht werden die sogar am Ende noch Vizemeister. Oder wie siehst du es? Du hast ja das Bournemouth-Spiel am Samstagabend begleitet.
Ja, also es gibt ja sogar, ich glaube, Jamie Carragher hat sogar gesagt, er glaubt, dass Newcastle die auch noch einholen kann. Also dass so wie die momentan in Form sind und wie Arsenal in Form ist. Die haben jetzt das 10. Mal in dieser Saison eine Führung abgegeben, 9 Mal davon unentschieden, jetzt das erste Mal verloren. Sie haben 13 Unentschieden in dieser Saison. Die haben 17 Spiele nicht gewonnen. Das ist nur eins weniger, als sie gewonnen haben. Also, sorry. Also, ja, ich verstehe das total und ich verstehe das, dass du dich auf die Champions League konzentrieren möchtest. Trotzdem wäre auch dieses Spiel wieder zu gewinnen gewesen, weil du warst eigentlich besser als Bournemouth. Die ersten 10 Minuten nicht, aber ab dann schon. Das darf dir einfach nicht passieren. Und das ist die Frage, und das habe ich auch gelesen, was ihr mir so geschrieben habt, dass ihr selbst nicht verstehen könnt, wie Arsenal die Tore momentan kassiert, weil sie kassieren sie einfach, ohne dass man irgendwie eigentlich Angst haben müsste, dass sie kassieren. Aber es war nach einem Einwurf, es war nach einer Ecke und sie sind einfach zweimal unkonzentriert und dann werden sie auch sofort bestraft. Also aus dem Spiel heraus, glaube ich, habe ich gelesen, 16 Gegentore oder sowas, das sind 7 weniger als Liverpool, also richtig gut eigentlich, aber sie kassieren dann einfach aus dem Nichts die Gegentore und kriegen es momentan nicht hin, 2 zu schießen, sondern sie schießen immer bloß 1, so im Schnitt, ja, gefühlt, und dann geht's nicht. Ich kann es nachvollziehen. Auf der einen Seite ist es so, dass du sagst, man muss jetzt vorsichtig sein, man muss jetzt mal sezieren. Auf der einen Seite verstehe ich, dass du sagst, Champions League Halbfinale, wir können ins Finale, das ist wichtig, wir fokussieren alles drauf. Nur am Mittwoch wird diese Diskussion vorbei sein vielleicht. Dann wirst du nicht mehr sagen können, naja, wir haben alles auf die Karte gesetzt, Champions League Finale gewinnen und dann nächste Saison Champions League spielen. Sondern danach wird die Diskussion wieder sein, wir müssen es über die Liga schaffen. Jetzt sieht so aus, als würde das klappen. Weil du bist 7 Punkte vor Nottingham, okay, die können nachlegen heute, dann hätten die 63, dann bist du nur noch 4 Punkte vor Nottingham. Überleg mal. Nur noch 4 Punkte vor Nottingham. Was ist, wenn du noch rausfliegst? Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube, die werden danach sich zusammenreißen und werden Punkte sammeln, bin ich mir fast sicher. Aber trotzdem ist es nicht so, dass ich sage, das ist ein absoluter Sure-Shot. Wenn du so weiterspielst wie momentan in der Liga, dann ist es nicht gesichert. Und selbst wenn du im Endeffekt als 5. reinkommst, was sagt das, oder 4., was sagt das über deine Saison? Du hast dich ja dann, du bist enttäuscht worden, dass du nicht Erster bist. Arteta sagt, das tut ihm immer noch heute in seinem Bauch weh. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sagt es dir dann nochmal mehr, nämlich wir haben nicht einmal Rang 2 halten können. Das ist ja für die Spieler auch eine Enttäuschung dann am Ende, weil die dann, und vielleicht auch für Neuankömmlinge, die dann nicht sagen, ja okay, die sind knapp dran gewesen, sondern nach außen sieht es so aus, so quasi, die haben selbst das abgeschenkt. Sie sind selbst nicht Zweiter geworden. Also ja, ich weiß, das ist ein bisschen tief gegraben jetzt, aber im Grunde genommen ist es halt genau das. Und du wirst, wenn du am Mittwoch ausscheidest, und jetzt mal unter uns, das ist ja jetzt nicht unmöglich, sondern es ist eigentlich sogar sehr wahrscheinlich, dann ist es so, dass du sagen kannst, oh mein Gott, wir haben jetzt die Champions League ist vorbei, darüber können wir gar nichts mehr regeln, jetzt müssen wir es in der Liga wieder regeln. Kriegst du den Motor dann nochmal an? Wirklich? So die letzten Spiele? Das ist halt die ganz große Frage, die ich habe. Und ja, sie werden danach gegen Liverpool spielen müssen, ist auch kein Sure-Shot, okay. Du hast dann im Endeffekt, hast du, glaube ich, Southampton noch, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss den Spielplan gerade öffnen. Du hast danach Newcastle sogar noch. Oh, genau, Newcastle sogar noch. Für die geht's um alles. Das heißt, stell dir mal vor, du verlierst gegen Liverpool, weil Liverpool ist einfach die Eins im Land momentan. Du verlierst gegen Newcastle und ein paar andere Mannschaften gewinnen. Was ist dann? Ja, du hast am letzten Spieltag Southampton und dann werden dir 3 Punkte reichen, wahrscheinlich, um es trotzdem in die Champions League zu schaffen. Aber wer sagt dir, dass es dann die 2 ist? Und wer sagt dir, dass dann Spieler nicht sagen, die zu dir kommen wollen? Zubimendi zum Beispiel, der hat ein Angebot von Real Madrid und der hat ein Angebot von Arsenal. Was ist denn, wenn der sagt, naja, die haben jetzt 4 Spiele am Schluss verloren, die sind nur Vierter geworden. Puh, was ist denn, wenn da gerade was am Auseinanderbrechen ist, dann mache ich doch lieber Real Madrid. Ich übertreibe jetzt, aber es kann passieren. Und ich glaube, dass du gut daran getan hättest, einfach dieses Spiel, Arteta hat es ja angezeigt, indem er einfach quasi die erste Elf aufgestellt hat, außer Timber und Merino. Wobei Timber ja nicht mal im Kader war. Ich vermute, das war eher eine Schonung als sonst was, aber trotzdem, du hast ja quasi eigentlich eine gute erste Elf gehabt, du hast gut gespielt, du bist in Führung gegangen und hast es dir nehmen lassen. Und dieses Nehmen lassen macht mit den Spielern ja auch was. Vor allem, Uli, du weißt es, du kannst nicht sagen, ach, es ist, ach so, am Sonntag oder am Samstag, war es mir jetzt egal, da haben wir mal die Punkte abgeschenkt. Das wird uns am Mittwoch nicht passieren. Das ist ja nicht so. Sondern es schleicht sich ja ein.
Nee, es ist ein Kulturthema.
Genau, es ist ein Kulturthema. Und das ist das, was ich bei Arsenal einfach habe, dass ich immer das Gefühl habe, so quasi, die haben Verletzte gehabt ohne Ende. Das ist tragisch, das war eine Epidemie, die nie da gewesen ist. Alles in Ordnung, ich verstehe das total. Das ist ja wirklich bemerkenswert, dass die überhaupt noch auf Rang 2 stehen. Nur, du darfst es jetzt nicht abschenken, das ist der Punkt. Weil du machst damit einiges kaputt und ich glaube sogar mehr, als du glaubst, weil ein Misserfolg ja nicht nur Misserfolg ist auf der Tabelle, sondern es macht mit der Mannschaft ja auch was. Der eine gibt dem anderen die Schuld, bla 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 und so weiter und so fort. Die Stimmung wird schlechter, das trägt sich wieder nach außen, Spieler werden von außen sagen, boah, ich weiß nicht und so weiter und so fort. Deswegen, ich finde, die täten gut daran, einfach durchzuziehen und Rang 2 sich zu holen und zu sagen, das ist jetzt unser Ziel. Bestes Beispiel ist ja Liverpool oder City oder sowas. Glaubt ihr, die hätten gesagt, jetzt pfeifen wir auf die Liga, wir setzen alles auf die Champions League? Nein, Guardiola hätte gesagt, ich will beides haben. Und das ist die Kultur, die man braucht, um ein Gewinner zu sein.
Ja, das stimmt zwar und ich würde das auch immer so sehen wollen. Ich glaube, das ist ja immer die Sache, wie man halt an was herangeht. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich irgendwie auch normal, wenn, also einfach nur so, sind ja oft mal 2% und das ist dann auch entscheidend. Für Bournemouth geht es ja schon auch noch um alles, so ist es jetzt nicht. Also die haben die Möglichkeit, das historisch beste Vereinsergebnis einzufahren und die sind jetzt auch nicht verkehrt. Kann man jetzt sagen, gut, das war in 14, 15 Fällen auch schon mal der Fall anderswo und da war es nicht immer so, aber ich habe irgendwie ein gewisses Verständnis dafür, dass du als Arsenal-Spieler vielleicht mit dem Kopf schon eher Richtung Wochenmitte dann wieder unterwegs bist und das reicht dann halt gegen so einen Gegner, um es dann auch mal nicht zu schaffen. Das ist nicht gut, aber wir sehen es ja an anderen Standorten in der Premier League auch noch. Also wenn ich mir Tottenham, und ich musste es mir ja leider gestern 90 Minuten anschauen, das ist erbarmungswürdig, wenn man sich das anguckt, aber auch da geht es halt drum, jetzt einfach den Vorsprung ins Europa-League-Finale zu retten und Manchester United, also Amorim, der gibt sich ja nicht mal Mühe, das zu verhüllen, wenn man die Mannschaftsaufstellungen sieht, dass der auch sagt, okay, wir müssen irgendwie nach Bilbao und ich meine jetzt nicht Halbfinale Bilbao, sondern ins Finale da zur Europa-League, um da zu spielen. Irgendwie ist es nicht gut. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch, wenn man sich ganz ehrlich in die Augen schaut, und ich weiß jetzt nicht, ob das dann passiert oder ob das so ein ungesagtes Nicht-Durchziehen ist, aber wenn man sich ganz tief in die Augen schaut und sagt, Jungs, wir alle wissen, am Ende ist es egal, weil vielleicht haben wir ab Mittwoch, wenn wir nicht gut genug sind, genügend Zeit, dass wir uns noch drum kümmern, Platz 2 ins Ziel zu fahren, dann ist es vielleicht auch einfach nur ehrlich und den Fokus zu shiften. Ich bin schon auch bei dir, ich habe immer so ein bisschen Angst um die Kultur, weil, also wir gehen ja trotzdem jetzt nicht her und sagen, wir verlieren, sondern vielleicht sagen sie halt nicht mit der absoluten Vehemenz, wir wollen gewinnen und das reicht dann oftmals schon. Das ist eigentlich nur der Punkt. Aber ja, ich meine, auf der anderen Seite hast du halt jetzt dann Manchester City, die natürlich die, also das wird vielleicht dazu führen, das habe ich auch in letzter Woche schon mal gesagt, mit einem Pokalsieg, also wir werden überdurchschnittlich viel in dieser Saison, auch mit englischen Teams, davon reden, ob gewisse Dinge die Saison noch retten. Wir kommen dann vielleicht auch gleich nochmal auf die Vorausschau dann, auf Champions League respektive Europa League, aber wir sprechen schon sehr viel davon. Tottenham könnte die Saison eventuell retten und dann sogar als Tabellen 16. noch die Champions League einziehen. Das ist Wahnsinn. Bei United geht es um nichts anderes, die Saison noch irgendwie zu retten. Ich glaube, am Ende ist es bei Arsenal vielleicht sogar schon passiert, weil ein Halbfinale dafür sorgen würde, dass man sagt, naja gut, so schlecht war ja alles nicht. Aber wenn es natürlich der Champions League Sieg werden würde, dann werden wir alle nicht mehr darüber sprechen, was im April passiert ist, weil es uns völlig egal ist. Dann werden wir sagen, oh, die haben die Champions League gewonnen und nächstes Jahr sind sie safe wieder Favorit. Ja. Habe ich mich noch nicht entschieden, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber also mein Punkt ist ja, du kannst ja, ich finde es bei Tottenham und bei United, finde ich schon fahrlässig zu sagen, die Liga ist uns egal. Du bist 15. und du bist 16. Leute, wir reden über United und wir reden über Tottenham. Das darf nicht sein. Und du müsstest eigentlich im Strahl kotzen und du müsstest eigentlich das Flipchart an die Wand schmeißen und sagen, ihr habt sie nicht alle als Trainer.
Aber ich glaube auch, das ist ja nicht so.
Nein, bei
United und bei Tottenham, das ist ja, das würde ja jetzt so klingen, als hätten sie sich entschieden dazu, Müll zu sein in der Liga sozusagen. Das ist ja nicht der Fall. Bei Arsenal würde ich mir das vielleicht noch reinsingen lassen, dass sie sich irgendwie, oder sagen wir mal so, wenigstens nicht so aktiv entscheiden, in der Liga das allerletzte zu geben seit 3 Wochen. Das würde ich mir eher reinsingen lassen als das andere. Ich glaube, die anderen beiden sind einfach nur limitiert.
Ja, aber darum geht es ja mir gar nicht. Es geht ja eher darum, dass selbst wenn du, ich finde, dass es da, selbst da ist es ein Fehler zu sagen, wir pfeifen drauf. Selbst da ist es ein Fehler. Aber nur auf einer Ebene, weil du sagst halt, die Saison ist sowieso schon vorbei, ob wir jetzt 13. werden oder ob wir 16. werden, ist doch egal. Wir setzen alles drauf, weil das ist das einzige Mittel, wie wir es noch nach Europa schaffen können. Das ist mein Punkt. Darum geht's. An deren Stelle kann ich es nachvollziehen,
ja,
dass du sagst, all in, weil wir haben nichts anderes mehr.
Ja, das ist die einzige
egal.
Chance.
Bei Arsenal ist es aber nicht so. Du hast noch immer die Champions League Qualifikation nicht sicher. Du, zumindest, also nach menschlichem Messen schon, klar. Aber
ja, das wird schon reichen.
Das wird auch reichen.
Es geht um das Kulturthema.
Es geht auch ums Kulturthema. Du warst Zweiter, du warst der große Herausforderer, du warst so nah dran und du hast in Richtung Liverpool ja schon immer mal wieder gestänkert. Jetzt nicht irgendwie heavy oder so, aber es gab schon so Punkte, wir werden bis zum Schluss dranbleiben und wir werden da sein, wenn die ausrutschen. Nicht jeder kann 38 Spiele durchziehen. Das wird es nicht geben. Die werden auch ausrutschen. Rutschen und so. Du hast ja schon so ein paar Punkte gesetzt, so quasi die immer wieder gefordert und dran geblieben. Und dann aber am Schluss zu sagen, ist doch jetzt egal, wir spielen jetzt einfach das nicht zu Ende, finde ich schade. Und wie gesagt, nochmal, es wird was machen mit der Mannschaft, bin ich mir ziemlich sicher. Und nochmal, du kannst auch nicht, ich glaube das nicht, dass du abwägen kannst zwischen am Samstag gebe ich nicht alles, aber am Mittwoch gebe ich dann wieder alles. Ich glaube, dass der Mensch so nicht funktioniert. Aber okay, wir werden es sehen, wenn die jetzt PSG rauswerfen aus der Champions League, Hut ab, dann hat alles funktioniert, wenn es ja am Ende dann auch Zweiter werden oder lass es von mir ja, Dritter sein, dann sage ich, okay,
jein.
Ist doch super.
Weil diese Diskussion, die wir jetzt hier führen, das ist ja eine langfristige und eine generelle. Das bedeutet, wenn es dann im Champions-League-Finale nicht klappt in München, sagen wir mal, sie kommen jetzt weiter gegen Paris, gewinnen 4-0, keine Ahnung, sind dann im Finale und wenn sie das dann verlieren, dann können wir die gleiche Diskussion wieder führen, weil dann können wir sagen, naja.
Ja, aber Finale zieht, glaube ich, dann schon nochmal ein bisschen anders, das muss man schon sagen. Also ich glaube, dass du dann schon nochmal immerhin sagen kannst, wir waren Champions League Finalist und so, das ist dann schon nochmal, ist schon nochmal ein bisschen mehr
wert. Für mich ist Halbfinale auch, es ist ja ein Schritt, auch absolut ganz nachvollziehbar im Vergleich
zur letzten Saison. Ja, genau. Aber eben, das ist ja genau mein Punkt. Da sind wir jetzt, an diesem Beispiel kannst du es ja erklären. Du hast Real Madrid rausgeworfen. Das zeigt das Vermögen dieser Mannschaft. Warum sehen wir das nicht jede Woche? Das ist der Punkt. Warum sehen wir diese Konzentration über 90 Minuten, die sie gegen Real Madrid hatten? Warum sehen wir das nicht jede Woche? Und das ist mein Problem mit Arsenal. Das ist mein Problem mit Arsenal in der Nutshell. Jetzt werdet ihr nur sagen, Kritiker oder bla oder dies oder Hater oder bla oder dies oder das. Aber ich, das haben wir schon mal gesagt bei Marcus Rashford, ich rede immer von oben. Wenn ein Ferrari 400 PS hat, das ist wahrscheinlich sogar zu wenig, 800 PS hat, und ich sehe aber auf meinem Display, er kann irgendwie momentan nur 500 abrufen, dann sind 500 fehl. Cool, super. Aber ich fahre trotzdem in die Werkstatt, weil ich will die 800 haben, Mann. Und das ist das Problem, was ich mit Arsenal habe, dass ich viel zu oft sehe, dass sie es könnten. Das ist ja in dem Spiel wieder so gewesen. Du siehst, sie spielen eine sehr, sehr gute Mannschaft an die Wand. Das war herausragend, was sie teilweise gespielt haben. Das Tor, wie Ödegaard den Ball mitnimmt, sich in die Bewegung da rein dreht. Das ist unglaublich, wie er den Ball spielt, wie Rice den mitnimmt, wie Rice vorbeigeht am Tor. Alles Wahnsinn. Und du siehst auch, wie die beschäftigen, wie Bournemouth eigentlich gar nicht ins Tempo kommt und so weiter und so fort. Und du verlierst dieses Spiel trotzdem. Das kann nicht dein Ernst sein. Und das ist genau der Punkt, das ist genau das, was ich meine. Würde das Crystal Palace passieren, diskutiere ich nicht. Ist total in Ordnung, kann passieren. Ist egal. Wenn Crystal Palace auch im Champions League Halbfinale stehen würde und die würden sagen, boah, jetzt müssen wir irgendwie mal schauen, so und so. Aber Arsenal kann es. Und das Ding ist, dass sie es einfach zu selten zeigen. Und dann bin ich immer traurig, weil ich mir immer denke, boah, es wäre doch so viel möglich mit dieser Mannschaft. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Das, was City mal hatte, dieses Maschinelle, egal was für ein Tag ist, wir sind hier und wir stehen, egal was passiert. Das ja, sehe ich halt nicht und das tut mir, das
ja,
tut mir
aber,
irgendwie weh. Ja, viele Verletzte, nochmal, das muss auch gesagt sein, ich weiß es, trotzdem.
Ich finde schon auch, wir sind ja mitten im Prozess. Dir ist klar, dass es ein Prozess ist, Hickory. Wir sind mitten in einem Prozess und ich glaube, das passiert ja nicht über, also das kann ja nicht über Nacht gehen. Sondern das muss über genau solche Situationen, aus denen musst du dich befreien, rauskommen, trotzdem performen, liefern, was ja dann in der Saison heißen würde. Wenn du jetzt am Ende als Arsenal trotzdem Zweiter wirst, dann würde ich sagen, ja, da haben wir was draus mitgenommen. Es war eine Saison, schwierig und aus verschiedenen Gründen. Das müssen wir dann im Nachklapp nochmal machen. Was war jetzt eher da, die Verletzungen oder das Larifari oder bedingt das eine das andere? Wenn du da durchkommst, Zweiter wirst und vielleicht sogar noch ins Finale gehst oder zumindest, also ich glaube, soweit würde ich mich schon hinreißen lassen und sagen, ich glaube, dieses Halbfinale ist schon eigentlich ein Erfolg. Das fühlt sich vielleicht dann nicht so an, wenn es nicht geht, aber es ist an sich ein Erfolg. Immer noch eine junge Mannschaft, immer noch eine. Letztes Jahr habt ihr ja ein Trinkspiel daraus gemacht, dass ich gesagt habe, das ist die erste Saison, erste Champions League, die sie gemeinsam spielen mit diesem Kader in der Konstellation. Das ist die zweite. Sie sind unter den letzten Vieren, haben Real Madrid geknackt. Das ist nicht so viel gelungen in den letzten Jahren in der Champions League. Ich würde grundsätzlich von oben betrachtet sagen, das ist erst einmal schon ein Erfolg. Aber ich verstehe es, wo du herkommst und ich tue es auch nicht ab, also ich im Gegenteil, ich würde ganz vieles von dem, was du sagst, als richtig
17 Spiele nicht
bezeichnen.
Gewonnen.
Und ja, keine Frage.
Sag mir, was du glaubst, in wie vielen von diesen 17 Spielen waren sie die schlechtere Mannschaft?
Nie, das ist ja, aber das ist wiederum, das also wahrscheinlich ist es eh so, weder ist das, was du sagst, richtig, noch ist es falsch, sondern die Wahrheit ist dazwischen.
Genau.
Weil auf der einen Seite sehen wir Progress auf dem Feld weiterhin. Ich habe das Gefühl, Arteta macht weiterhin die richtigen Dinge. Ich habe auch das Gefühl, sie haben für sich identifiziert, woran es fehlt, was weiterhin auch eigentlich gar nicht so schwierig ist. Sie haben aber weiter auch Dinge dafür getan, dass das besser wird von der Gruppe, die schon da ist. Und es braucht natürlich auch Input von außen. Ich glaube, sonst kann es halt einfach nichts werden. Das ist ja eh überall so, an jedem Ort so. Und das ist im Moment, glaube ich, die Einschätzung. Aber vielleicht blicken wir mal voraus, weil ich meine, das ist ja auch eine Diskussion, die dreht sich auf das, was jetzt gegen Paris Saint-Germain noch passiert. Wir haben beide auch mal kurz überlegt, ob wir uns den Tipp gönnen sollen dahin. Aber kannst du es dir überhaupt vorstellen, dass die das noch reißen? Also hast du so viel Vertrauen in die Mannschaft, dass du sagst, ja, auf europäischer Ebene im Parc des Princes, das ist möglich. Und es wird vielleicht sogar passieren.
Also es wird ein Spiel sein, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Die werden wieder drin sein, aber ich glaube, sie werden es knapp nicht schaffen. Ich glaube, es wird am Ende ein 1:1 oder so. Und sie waren besser und machen die Chancen nicht. Ich würde fast wetten, dass es so sein wird. Ich würde auf 1:1 fast tippen.
Ja, also Paris hat mich schon auch meistens überzeugt, wenn ich sie gesehen habe, seit Januar, also in der Saison davor nicht unbedingt, in der Halbsaison davor nicht unbedingt, aber seit Dezember haben sie mich nicht enttäuscht, das muss ich schon auch sagen. Andererseits tippe ich, das ist ja immer das, was ich auch in Paris-Spielen gesagt habe, die Truppe, das heißt nicht immer was, aber die Truppe ist eigentlich wahnsinnig klein. Und wenn wir eins wissen von Arsenal ist, dass sie aufkreuzen bei Standardsituationen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die können es packen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie glaube ich, dass ich habe irgendein gewisses Grundvertrauen in die Truppe. Also ich würde eh mal sagen, Verlängerung gibt's eh. Da habe ich mich jetzt mal so seelisch drauf eingestellt und irgendwie erscheint es mir möglich. Ohne dass ich jetzt sage, es wird passieren, aber es erscheint mir möglich.
Ja, aber also, weil du Ecken gerade gesagt hast, also sie sind hinten momentan sehr anfällig, das muss man auch sagen. Balken.
Ja gut, aber da dürfte ja Paris jetzt auch nicht
aber, also das ist,
allzu
das,
viel zu bieten haben.
Ich wollte das Thema nur nochmal erwähnt haben. Also die sind da hinten auch gerade sehr, sehr anfällig. Aber ja, also ich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, deswegen ist es vielleicht auch nochmal zur Einschätzung, selbst wenn sie rausgehen sollten, ich habe gesagt, Paris ist mein Favorit. Ich glaube, dass die Champions League gewinnen. Deswegen wäre es jetzt nicht unbedingt das Allerschlimmste, sage ich jetzt einfach mal. Oder es kann halt einfach passieren gegen so eine Mannschaft, ist besser formuliert. Aber du bist ja auch da wieder, ich habe das Hinspiel ja auch gesehen, du warst ja nicht schlechter, sondern du hast auch deine Chancen gehabt. Du hast sogar eine Großchance mehr gehabt. Du hast Expected Goals mehr gehabt. Und du triffst das Ding einfach nicht. Und die machen es halt, weil Declan Rice halt diesen Fehler im Mittelfeld macht. Das ist dann so, das ist dann so, aber das ist ja genau das, was ich meine. Da haben wir die Konstellation nicht gesehen, aber wir haben dann gesehen, sie sind bereit, es wieder gut zu machen. Und das habe ich halt dann, logischerweise, das kann man dann auch vielleicht verstehen, wir müssen es nicht so hochhängen, ja, das habe ich jetzt am Wochenende nicht gesehen. Dass sie dann halt nochmal wollten, sondern du hast dann auch gemerkt, er wechselt dann Ödegaard aus und so, die Saka aus und so, weil du dann schon gemerkt hast, okay, er weiß jetzt, hier lohnt es sich nicht mehr zu kämpfen. Das kann ich auch verstehen, dass du irgendwie sagst so und so, aber es geht mir ja darum, dass es einfach viel zu oft vorkommt, dass sie einfach Spiele liegen lassen. Dann nochmal den Motor anzuwerfen, kann ich total nachvollziehen, dass du das nicht mehr machst. Deswegen will ich es jetzt auch nicht zu hoch hängen, nur sie hätten es, meiner Meinung nach, das ist ja genau der Punkt, sie hätten es schaffen können, das Spiel einfach austrudeln zu lassen. Das kriegen sie meiner Meinung nach einfach nicht clever genug hin, sondern sie fangen sich dann immer billig irgendwas, weil irgendeiner dann, ist einfach so ein Mentalitätsding, selbst wenn du sagst, du ziehst dich zurück, mach die Basics trotzdem sauber und das machen sie oftmals nicht. Und das ist mein Punkt. Und es wird dann oftmals, arrogant ist das falsche Wort, sag mir ein besseres, selbstgefällig. Das meine ich damit. Und das ist halt so das Ding, dass ich bei ihnen halt sehe und das ist halt dann schwierig, dann rauszuholen und das sieht man dann auch gegen PSG. Dieser Fehler ist ja dasselbe wieder. Rice geht nach vorne, denkt sich so quasi, ich kann den Zweikampf gewinnen, das passt schon, denkt, er kann nicht überspielt werden, vergisst dann aber, dass das Mittelfeld offen ist und die rennen einfach mal 50 Meter aufs Tor zu. Und ich habe in der Entstehung gesehen, ich war im Zug da, das kriegen sie nicht mehr verteidigt, weil das ist genau die Situation, die sie nicht mögen. Wenn die mit Tempo auf die Abwehr zulaufen und die 6 frei ist, dann sind die durch. Und das war genau das, was nicht passieren durfte. Kann passieren, ist in Ordnung, aber es ist eben genau das, was ich meine, es sind so kleine Konzentrationsfehler und die hat man gegen Real Madrid nicht gesehen. Genau diese Leistung braucht es, dann packen sie es auch. Und ehrlich gesagt, und das ist ja genau der Punkt, dann wird es auch versöhnlich und dann können wir auch die nächsten Teams angreifen. Arsenal hat viele Verletzte gehabt, sie haben viele Sachen überkommen, alles in Ordnung, wirklich super, alles top. Ich finde, die hätten es verdient, einfach Rang 2 zu bekommen, weil sie waren das zweitbeste Team in dieser Saison. Ich will da, City hat es nicht verdient, Punkt aus. Newcastle hat es nicht verdient, Punkt aus. Eher sogar noch als City, meiner Meinung nach, weil die Tiefs nicht so tief waren. Und deswegen will ich, dass Arsenal Rang 2 bekommt. Das soll einfach auch ein Zeichen der Wertschätzung sein, für sich selbst Rang 2 zu holen. Das ist der Punkt, worauf ich hinaus möchte. Diese Mannschaft hat es verdient, die zweitbeste Mannschaft des Landes zu sein, weil sie es in diesem Jahr war. Und sie waren letztes Jahr wahrscheinlich das beste Team im Lande und sie haben es nicht geschafft. Und sie waren dieses Jahr das zweitbeste Team im Lande und haben es nicht geschafft. Und das darf sich einfach nicht durchziehen, dass sie sich einfach für das nicht belohnen, was sie eigentlich sich erarbeitet haben.
Ja, lass uns jetzt gerne weiterziehen, weil sonst wird es ein zu Arsenal-lastiger Podcast einmal mehr und ich glaube, die meisten Leute haben ungefähr verstanden, worauf wir hinaus wollen. Es gibt ja noch zwei weitere europäische Wettbewerbe. In einem, so wie die Dinge im Moment stehen, gibt es sogar ein englisches Finale, dann in Bilbao, im anderen in der Conference League sieht es sehr stark nach Chelsea aus, die Joe Garden ja stark besiegt haben. Also vielleicht das kann man relativ kurz wahrscheinlich abhandeln. Siehst du da noch irgendwas, dass Joe Garden die wahrscheinlich Überraschung überhaupt hinbekommt und Chelsea raushaut?
Nein.
Weil die haben ja ihr Ding durchgezogen gegen Liverpool auch in der Liga.
Ja.
Und dann ist auch nochmal die Frage, ich meine, United hat mit 3 Punkten Vorsprung jetzt das erste Halbfinale bestritten, positiv bestritten und Tottenham mit 2 Toren immerhin. Da, ich weiß nicht, aber das liegt jetzt wahrscheinlich auch wieder dran, weil der Sonntag zu sehr in meinem Hinterkopf ist. Aber da würde ich, das wird wahrscheinlich am Ende aufs englische Finale hinauslaufen, aber da wäre ich noch bereit, nochmal mit mir reden zu lassen, ob an einer Stelle nochmal was passiert.
Ich glaube es auch. Ich glaube, dass wirklich beide Mannschaften dann im Endeffekt durchmarschiert werden. Ich glaube es und ich würde es Ihnen auch wünschen, ehrlich gesagt. Die Diskussion würde ich dir ganz schnell beantwortet oder würde ich erstellen, weil es gab in England die Frage, eine Journalistin hat es aufgeworfen, ob es denn nicht unfair sei, dass quasi Tottenham und United ihre schlechten Saisons jeweils dadurch ausgleichen könnten, beziehungsweise halt irgendwie, weißt schon,
ja,
übertünchen könnten, dass sie...
Ja, Arsene Wenger hat das auch so ähnlich, glaube ich, formuliert, dass man das nochmal überlegen müsste, der Preis für eine Europa-League-Saison könnte die Champions League sein und dann... Also ganz ehrlich, völlig schwachsinnige Diskussion, das weiß man von Beginn an. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich United gedacht habe, wisst ihr was, wir steigen fast ab in der Liga und schaffen uns, also wir verwüsten einfach mal ganz schnell unsere eigene Straße komplett, reißen die Bäume ein, die Laternen und so weiter, um dann über die Europa League am allerletzten Tag ein zweites Mal eine absolut bescheidene Saison zu retten. Und bei Tottenham genauso wenig. Talking about culture. Also es macht keinen Sinn. Deswegen, das ist ein anderer Wettbewerb. So muss man es, glaube ich, auch klar trennen. Es ist möglich im Fußball, dass du im einen absolut scheit bist und im anderen, im Uniteds Fall, dir gar keinen Fehler geleistet hast, de facto, bis dato zumindest. Und dann ist es halt so. Und war vorher klar, dass das eine Möglichkeit ist. Vielleicht haben sie auch wirklich seit ein paar Monaten schon geschiftet in Richtung Europa League. Ich glaube mal, das kann man gar nicht so aktiv machen, aber so mehr oder weniger passiv sich zumindest darauf einigen, das ist jetzt, worum es geht. Und ganz ehrlich, dann ist das eben so. Es macht nichts besser in der Liga, das macht die langfristigen Probleme nicht zunichte. Im Gegenteil, es hilft in beiden Fällen budgetär weiter, ja, und deswegen will ich alles tun, dass das irgendwie klappt, aber ja, ist völlig dumme Diskussion, es tut mir leid, da mag ich auch gar nicht lange mitmachen, weil blöd.
Sehe ich genauso, vor allem überlegen wir uns mal, United gewinnt die Champions League und sie, die Europa League und sie haben nichts davon, du willst doch das Team Minimum mal wieder in dem Wettbewerb haben und Sevilla hat damals 5-mal im Stück gewonnen gefühlt und hätten dann aber das nächste Jahr nicht dabei sein sollen, also das ist doch Quatsch, also du musst da auch eine Belohnung dafür kriegen, also sehe ich es.
Ja, wenn, dann hätte man natürlich argumentieren können, dass man sie dann wieder in die Europa League schickt,
ja, aber gerade bei Sevilla also zum Beispiel, die hatten sich einfach verdient, dann auch mal in der Champions League zu spielen. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel und dann ist es doch in Ordnung. Also sehe ich
ja, da, aber da, das ist eine Diskussion, da würde ich mich noch darauf einlassen, muss nicht der Sieger dann einfach das nächste Mal mit dabei sein, in demselben Wettbewerb, um den Titel verteidigen zu können und nicht aufsteigen.
Okay. Ich finde es super, weil so ist doch der Wettbewerb auch aufgewertet. Du willst doch
dieses Stakes haben.
Du willst es doch haben, genau. Worum geht's? Wenn du sagst, es geht nur um Geld und du hast den Titel gewonnen und es geht eigentlich um nichts. Aber wenn du eh schon sagst, es sind diese Teams von, keine Ahnung, Rang 5 bis 8 in den meisten großen Ligen, die könnten sich dann darüber über die Champions League qualifizieren. Das finde ich schon, also gerade in diesem Jahr sieht man es ja. Das macht ja die Europa League total dieses Jahr super
attraktiv. Ja klar, die hat's total
weil, hart. Jetzt geht's voll ab. Und jeder weiß.
Ja, und ich meine, dieses Finale, wenn das passiert, die Woche vorher in England, die wird Weltklasse. Weil da werden nochmal alle ihre Calamity-Reports rausholen und das wird der Wahnsinn. Also wenn es wirklich passiert. Ich sag einfach nur nochmal, also das 3-0 gegen Bilbao, das ist so überraschend wie auch, glaube ich, sicher. Aber das Ding ist halt, und ich meine, jetzt müssen wir, aber so weit sind wir gekommen, jetzt müssen wir uns keine Sorgen machen, Bode Glimt, bei allem Respekt. Die sind halt zu Hause nicht ganz leicht zu schlagen. Kunstrasen haben aber auch eher die Vorteile in den winterlichen Monaten, die jetzt vorbei sind. Und am Ende wird Tottenham, glaube ich, da auch nicht gewinnen, aber das reicht ja nicht. Und ich finde schon auch nochmal, dass man gesehen hat, auch am Donnerstag, wenn die das erste Gegentor dann kassieren, auch wenn es spät passiert, dann macht sich schon nochmal mehr Nervosität breit, als das gut ist für ein Team, das eigentlich ja lange 3-0 geführt hat. Aber anyway, also ich glaube auch am Ende wird es ein englisches Finale werden über die Saison dann, also wir werden ja dann nochmal eine Abschlussbetrachtung machen auch, aber über die Saison in der Premier League musste eh ein Ei drüber hauen, das ist so. Madison fällt im Übrigen wohl bis Saisonende aus bei Tottenham, das sah zunächst nicht ganz so heftig aus, das tut natürlich auch nochmal weh, aber dafür wird Son eventuell zurückkommen. Also gucken wir mal, ich gehe davon aus, dass wir in Bilbao mit zwei englischen Teams planen können und dürfen.
Wäre Wahnsinn, natürlich. Wäre Wahnsinn.
Ja, wäre dann echt ganz cool, muss man ja schon sagen, wenn dann am Ende vier Teams in europäischen Finals wären von der sogenannten Farmers League. Da gibt es ja auch immer die schönen Internetkommentare von Leuten, die dann plötzlich immer behaupten, die Premier League sei so doof und so schlecht. Also ich glaube, in der Saison sieht man nochmal, wie viele Teams große Schritte gemacht haben und waren ja auch ein paar noch im Unterbau, im Viertelfinale mit dabei. Und noch nicht mal Manchester City. Das ist ja das Erstaunliche. Ja. Ich würde noch ganz gerne, wir blicken ja sicherlich nochmal auf den Kampf auch nach Europa und hab's letzte Woche schon angekündigt und du wohl auch in der Folge davor. auf einzelne Teams vielleicht immer mal wieder blicken, nicht jetzt im absoluten Detail, aber immer mal wieder, wie wir die Chancen einschätzen. Ich habe überdurchschnittlich viele Anfragen zu Aston Villa bekommen in der letzten Woche, also 6 oder 7 Leute haben sich bei mir, ist jetzt kein Witz, tatsächlich gemeldet und gesagt, könntet ihr das mal entschlüsseln, wie ihr die seht und wo die Probleme liegen, aber wie auch die Chancen dann letztlich gestellt sind. Und die haben jetzt ihr Ding gemacht gegen einen richtig schwierigen Gegner, gegen Fulham. Ich glaube, generell muss man bei Villa mal vorausschicken, das ist ein anderes Team seit Paris. Also mit diesem Paris-Spiel ist was passiert in denen, in der Champions League. Seit der Länderspielpause im März sind die richtig marschiert, haben die meisten Spiele gewonnen, blöderweise die 2 relevantesten der Saison wieder verloren. Und das ist ja auch so ein Thema, das immer mal wieder hochkocht bei Aston Villa letzte Saison im Halbfinale gegen Olympiakos in der Conference League ziemlich deutlich raus, in dieser Saison dann gegen Crystal Palace ziemlich deutlich raus im Halbfinale FA Cup. Ist das ein Thema für dich? Also auch mit Blick vielleicht auf die erste Halbsaison, dass du sagst, da fehlt mir auch noch was, so bis sie, um sie ans allerletzte Ende zu bringen, oder ist das vielleicht sogar schon das Ende für die?
Für Aston Villa?
Ja.
Also ich glaube, dass sie, also wenn du dir die Tabelle so ansiehst, ich habe es gerade mal auch nachgeschaut, ich glaube, dass sie im Endeffekt da jetzt bleiben werden, wo sie sind. Also ich glaube, dass es mit, ja, wobei, eigentlich kannst du Rang 6 eigentlich schon noch cashen. Ich weiß, ich sehe Nottingham momentan nicht so stark. Die können natürlich heute jetzt nochmal nachlegen, dann wären die auch wieder 3 Punkte weg. Aber also in Nottingham, glaube ich, hätten sie noch im Kreuz, dann wird es schwierig. Also ich glaube, Chelsea, United, City, Arsenal, die kriegen sie nicht mehr. Aber Rang 6 ist schon realistisch und das wäre dann schon wieder eigentlich ein Sprung, den man machen könnte. Also das glaube ich schon. Nottingham, ich vertraue denen momentan nicht so sehr, weil die halt wirklich nur eine Idee haben, nämlich gegen den Ball. Und wenn das nicht funktioniert, dann sind die wirklich blank. Und du merkst auch, dass die momentan einfach müde sind. Die machen ihre Dinge noch gut, aber sie kriegen es nicht zu Ende. Deswegen, ich bin gespannt. Ich glaube, Villa könnte wirklich Nottingham noch kriegen.
Also eigentlich glaube ich das auch. Das Problem bei Villa ist in dieser Saison, also man muss mit einberechnen, auch für die ist es die erste Saison in der Champions League, nachdem sie sich jetzt 2 Jahre lang richtig gut entwickelt haben. Das hat man ihnen immer angemerkt. Auch die Ergebnisse waren entsprechend nach den Champions League-Abenden. Da ist viel Müdigkeit mitgelaufen. Das hat man immer gesehen, glaube ich. Dann irgendwann auch mal Verletzungen, aber vor allen Dingen Müdigkeit ist mitgelaufen. Seitdem das weg ist, sieht es viel besser aus. Das heißt, das ist trotzdem ein intensiver, ich glaube vor allen Dingen auch mental intensiver Stil, den Unai Emery von seinem Team fordert. Das gegen den Ball, das gar nicht so aktiv häufig sein, sondern eher im passiven aktiv sein sozusagen. Das ist eine sehr schwierige Gratwanderung. Die kriegen viel zu viele Gegentore, war ja auch wieder im Halbfinale so, Pau Torres, es gibt eigentlich nur Ezri Konsa, das habe ich am Samstag in dem Spiel auch gesagt, dem ich eine fehlerfreie Saison, also soweit es halt geht im Fußball, ne, aber eine größtenteils fehlerfreie Saison attestieren wollen würde. Der Rest der Defensive hat an der einen oder anderen Stelle ein richtiges Formtief mal erlebt, inklusive des Torhüters. Es gibt ja diese irre Zahl von, ich glaube 22 Mal haben sie mit dem ersten Schuss kassiert und dann noch 3 weitere Male mit dem Rebound des ersten Schusses. Also kann man jetzt auch sagen, müssen wir mal untersuchen bei den einzelnen Toren, woran hängt das? Ist das ein Konzentrationsthema, dass diese Dinge überhaupt erst zustande kommen? Ist es Pech? Wahrscheinlich liegt im Fußball die Wahrheit immer irgendwo dazwischen. Aber das ist ein großes Thema, Unkonzentriertheiten. Und dann auch vorne zum Teil eine gewisse Abhängigkeit von Morgan Rogers zum Beispiel, der wiederum komischerweise derjenige war, der das Schiff gesteuert hat bis eigentlich März mehr oder weniger, vor allen Dingen über den schwierigen Winter hinaus. Dann jetzt auch Marcus Rashford, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr spielen in der Saison. Oder zumindest gibt es noch vielleicht kleinere Chancen, dass er nochmal ganz zum Schluss eingreift, aber eher nicht. Und jetzt braucht man plötzlich Ollie Watkins wieder, der ja ganz offen, zwar respektvoll, wie ich finde, aber offen seinen Unmut kundgetan hat, dass er eben in den großen Spielen nicht spielt, jeweils nur 20 Minuten auch gegen Paris zum Beispiel gesehen hat, der muss jetzt plötzlich ran. Meistens hat er dann trotzdem geliefert, aber Rashford war schon eine Waffe in dieser Zeit. Juri Tielemans, habe ich am Samstag auch gesagt, wahrscheinlich einer der besten Mittelfeldspieler in dieser Premier League-Saison, auch taucht immer auf, ist immer bei der Arbeit, aber da haben sie schon eine gewisse Abhängigkeit von denen ausgehend. Und das ist so ein bisschen mein Problem mit Villa, das ich habe oder hatte, weil jetzt im Moment sind sie, glaube ich, durch auch eher mehr Ballbesitzorientierung in dieser Phase eigentlich ziemlich gut gewesen, haben viele Steckbälle, spielen weiterhin im größten Teil ihren Stiefel, sind gegen die Gegner, die kein so großes Talent haben, eigentlich safe. Da holen sie viele, viele Punkte, gegen die kleineren Gegner lassen nichts liegen. Es ist eher so ein Konzentrationsthema bei denen. Und das müsste, glaube ich, ohne Doppelbelastung weggehen, weshalb ich die, also Nottingham habe ich sie mindestens nochmal überholen. Ich bin mir aber nicht mal sicher, ob die nicht sogar vielleicht sogar noch eins höher gehen können, weil sie ihr Ding machen werden.
Ja, also ich glaube auch, Nottingham ist ja eine, ich hatte jetzt ein paar Mal, gerade zuletzt auch gegen Tottenham, da haben die ja wirklich quasi in der ersten Hälfte zwei Tore aus dem Nichts gemacht. Und die brauchen sie halt auch. Sie brauchen die Tore aus dem Nichts. Sie haben, glaube ich, 10 Tore mehr als Expected Goals oder glaube ich 12 sogar oder so. Also sie performen da halt einfach über, weil sie aus Nichts sehr, sehr viel machen und dann einfach nur komplett hinten Beton anrühren. Ich kann es verstehen, dass man natürlich sagt, das ist ein Märchen, ich hätte die ganz gerne da oben und die sollen bleiben und so und das ist schön und lustig und so, verstehe ich total. Ich find's auch cool und fand das auch Ewigkeiten eine coole Story, aber du merkst halt jetzt schon, dass die Geschichte halt langsam auserzählt ist, weil sie halt einfach, wenn sie gegen den Ball, also wenn sie mit Ball wirklich versuchen müssten, das Spiel aufzubauen, sind sie halt blank, da gibt's nicht viel. Und plus, du bist müde, du hast einfach zwei, drei Spieler, auch zum Beispiel so ein Morgan Gibbs White oder sowas, der sich natürlich auch rumgesprochen hat, was der macht, und so weiter und so fort. Die Idee ist ja dann auch, oder die Idee hat sich ja auch rumgesprochen, was die machen. Die Gegner werden auch ein bisschen vorsichtiger, außer kurioserweise Tottenham, die waren es nicht. Aber die Gegner werden auch ein bisschen vorsichtiger, locken die ein bisschen mehr, lassen ihnen den Ball ein bisschen mehr. Dann stehst du tief, gegen tiefe Gegner können die gar nichts machen eigentlich, weil was willst du tun, außer halt reinlöffeln auf Chris Wood, aber den kannst du auch rausnehmen, wenn du es gut machst. Also das heißt, die Mannschaft ist halt super eindimensional. Die machen das, was sie machen, sehr, sehr gut und Hut ab davor, wie sie es geschafft haben. Aber ich sehe, dass bei Villa schon noch mehr Substanz ist und vor allem halt, ich glaube, dass bei Nottingham halt schon zu merken ist, dieses, oh Mann, wir hatten's und wir lassen es jetzt langsam fallen. Haben die wirklich den Biss und die Qualität und auch wirklich noch jetzt immer noch die Kraft, es durchzuziehen? Ich meine, die haben jetzt 3 der letzten 4 Spiele verloren. Haben die wirklich die Kraft, das jetzt nochmal durchzuziehen und zu sagen, wir spielen die letzten Spiele? Das ist halt die große Frage. Ich habe es mir gerade mal angeschaut. Sie spielen jetzt heute gegen Palace, sie spielen danach gegen Leicester, West Ham. Das ist natürlich dann schon eher machbar. Da kannst du schon was machen, weil die wahrscheinlich dumm genug sein werden, um Punkte abzugeben. Und dann gegen Chelsea am letzten Spieltag. Da könntest du mal ein richtiges Endspiel geben. Ich bin so zwiegespalten, was das betrifft. Leicester und West Ham, glaube ich, sind momentan einfach gute Punkte-Garanten, weil die einfach beide wenig Bock haben. Zumindest wirkt es auf mich so. Und da kannst du vielleicht nochmal was holen. Frage ist halt wirklich, wie müde sind sie? Das ist die Frage Nummer 1. Frage 2 ist, haben sie wirklich den Biss bis zum letzten Spieltag durchzuziehen und kriegen sie es irgendwie hin? Wenn sie die beiden Fragen mit Ja beantworten können, haben sie noch Lust durchzuziehen und haben sie noch die Körner, um durchzuziehen, kann es weiterhin funktionieren. Aber ich glaube, dass Aston Villa fast insgesamt sogar die bessere Ausgangslage hat. Ich schaue jetzt gerade mal, was Villa für ein Programm hat. Aber ich glaube, dass die fast sogar die bessere Ausgangslage haben, wenn ich ehrlich bin, weil ich es ihnen einfach irgendwie zutraue. Die haben ja schon einen guten Kader, auch wenn da jetzt ein paar fehlen, wie du es gesagt hast vorher gerade. Aber das ist ja schon, da ist ja schon was da. Jetzt muss man schon schauen, irgendwie öffnet sich das Internet gerade nicht. Oder zumindest der Spielplan nicht.
Mir wäre Europa League für Nottingham märchenhaft genug, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich aber auch die ganze Saison schon gesagt. Ich bin da jetzt nicht so der größte Fan von der Art und Weise. Ich habe immer so, also fair enough, das ist eine riesen Errungenschaft. Und wenn wir überlegen, woher sie kommen, ist das noch besser. Aber Europa League würde mir reichen. Ich habe nämlich schon auch das Gefühl, das ist, also die Gegner müssten ihnen liegen, weil West Ham ist eh alles wurscht. Also das ist Wahnsinn, aber da ist alles wurscht. Bei Leicester, also wenn du da nicht dreifach punktest, dann hast du in der Champions League nichts verloren. Hands down. Und Chelsea liegt ihnen einfach vom Spielstil her. Je nachdem, wie bei Chelsea die Dinge stehen, haben die dann ja vielleicht auch schon den Blick Richtung Europa Conference League Finale gerichtet. Heißt, kann sein, dass die da eher mit der zweiten Truppe dann aufkreuzen, wenn jetzt für die in der Premier League alles weiter so läuft, wie sich's im Moment anschickt, dann wäre das auch denkbar. Ja, so dass ich, also gegen Crystal Palace würde ich eher mit einem Unentschieden rechnen, vielleicht sogar weniger, aber danach müssten sie eigentlich 9-mal punkten, glaube ich. Nottingham, das müsste ihnen liegen. Zumindest, also das wäre aber schon 7-mal wäre schon das wenigste. Aber also da würde ich noch einen Wechsel sehen wollen beim Rest. Also Newcastle, das ist ja leider auch so, aus deren Sicht, dass die meistens so serienweise 4-5 Mal brutal gut spielen und dann ist ein richtiger Hund drin.
Ja. Ich habe gerade nachgeschaut, also Villa hat Bournemouth, Tottenham und Man United. Also Bournemouth Spiel mache ich sogar am Wochenende. Das ist ja auch nochmal ein direktes Duell. Bournemouth hat jetzt auch wieder gezeigt, dass sie Arsenal ärgern können. Ich glaube, die werden nochmal richtig geweckt worden sein jetzt dadurch. Iraola weiß, was Unai Emery macht. Die kommen ja aus der gleichen Gegend. Also das ist schon super spannend. Dieses Spiel, glaube ich, wird viel entscheiden. Wenn Aston Villa das gewinnen kann, dann ja. Aber wenn Bournemouth das gewinnt, dann... Es ist schon sehr, sehr spannend. Und natürlich Montagabend Nottingham gegen Crystal Palace. Das ist auch kein Sure-Shot.
Ja, alles andere als das.
Ja.
Also das stilistisch würde ich dahin argumentieren wollen, dass das das Schwierigste noch Verbleibende ist für Nottingham. Je nachdem, wie gesagt, wie es bei Chelsea dann aussieht. Ansonsten ist ja klar, aber stilistisch liegt ihnen Chelsea, glaube ich, mehr, weil die nicht komplett abwarten werden. Das ist ja immer, am ersten tun sie sich schwer, wenn der Gegner das tut, was Nottingham selbst tut, sozusagen. Aber schauen wir mal. Bevor wir aufhören mit dem Podcast, habe ich noch, auch das ist wieder so eher eine Grundsatzfrage. In Spanien ist das gang und gäbe. Jetzt war es das erste Mal so in England auch, soll wohl zur Tradition werden. Ich habe auch an mancher Stelle gelesen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, mag aber auch mein Fehler sein, dass es schon gegeben hat, den sogenannten Guard of Honor oder ins Deutsche übersetzt das Spalierstehen der Teams, die noch gegen den schon laufenden Meister spielen. War wahrscheinlich auch so, weil es in den letzten 2 Jahren ja immer erst spät entschieden worden ist, dass wir es gar nicht hatten, die Situation. Aber findest du es gut? Findest du überhaupt irgendwas davon? Mir haben auch ganz viele von euch dann geschrieben, Spalierstehen, also die meisten fanden es eigentlich eher gut. Witzigerweise haben ein paar ehemalige Profis in England das Gegenteil gesagt und gesagt, das ist ja völliger Schwachsinn, warum sollte ich mich denn für jemanden hinstellen und mich da in Anführungszeichen klein machen?
Ja, also schöne Bilder sind es immer, das ist ja klar, also als Fernsehmacher, wobei ich eigentlich weniger mache, als einfach nur drüber laber, sind natürlich super schöne Bilder. Ich kann es als Spieler verstehen, dass du natürlich auf der einen Seite sagst, wenn es passiert, fühlst du dich geehrt, wenn nicht, dann so. Ich habe zum Beispiel Jamie Carragher gelesen, der gesagt hat, Arsenal sollte das nicht machen, die sollten es vermeiden, um einfach wirklich zu zeigen, das hat uns wehgetan. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, manchmal ist es sogar, also ich glaube, wahrscheinlich sogar tut es dir mehr weh, wenn du da stehst und denen das Gefühl geben musst, hey, hier, und wirklich denen zuschauen musst, wie die da reinmarschieren. Ich glaube, das tut dir mehr weh und ich glaube, dass daraus kann mehr Kraft entstehen, als wenn du einfach sagst, wir machen es nicht. Weil wir machen es nicht, ist einfach so, ja, okay, das ist irgendwie schlechter Verlierer auch, schlechter Stil, mach es. Ball die Faust in der Tasche und denkt dir, ihr werdet schon sehen, Freunde. Nächstes Jahr macht ihr das bei uns. Ich glaube, davon haben sie mehr, ehrlich gesagt. Und es ist eine Geste, ich finde es eine schöne Geste, einfach kann man machen. Also ich finde jetzt nicht so schlimm, ja, dass man sagt. Ich kann auch verstehen, dass du sagst, hey, warum soll ich es machen, Mann? Aber so groß ist die Rivalität zwischen den beiden jetzt auch wieder nicht. Wenn das jetzt irgendwie Real gegen Barca ist, ehrlich gesagt, da kann ich es verstehen. Weil da würde ich mir schon denken.
Auch nicht.
Aber da könnte ich, sag mal so, da könnte ich es eher verstehen, weil da ja wirklich nochmal so eine kulturelle Komponente dabei ist.
Ja, also klar, das macht man ungerne, aber ich meine, das sollte ja jeder Einzelne, der da jetzt stehen muss, sollte sich denken, hey, null Bock drauf, das ist ja klar. Ich finde halt, das ist der Geist des Sports, du gibst dem Besseren den Respekt, also so soll es ja eh immer sein, wenn jemand besser ist als du, dann musst du den respektieren.
Wann kriege ich meinen Respekt von dir, ist dann die Frage. Das ist dann die Frage.
Wenn du endlich David Beckham respektierst, dann machen wir das. Okay. Kannst du jetzt, wir haben noch ein paar Minuten, vielleicht kannst du jetzt kehrt machen und nochmal darüber sprechen, dass deine Einleitung Blasphemie war.
Okay.
Ja, komm.
Nein, ich verweigere mich.
Also ich hab's tatsächlich auch so, so gehe ich auch durchs Leben, wenn jemand besser ist als ich, dann gerne. Ich bin kompetitiv genug auch zu sagen, wenn er nicht besser ist als ich oder sie, dann nicht. dann habe ich keinen Bock drauf. Aber das hat dann nichts mit fehlendem Respekt zu tun oder so, sondern das ist jetzt einfach nur in dem Fall eine Geste, die halt festhalten soll, dass man den Meister ehrt und der Meister ist nun mal das Wichtigste und das höchste Gut im Ligafußball, sodass das, glaube ich, übernommen worden ist. Und ich habe damit, also je länger ich darüber nachgedacht habe, einige von euch haben mir dann auch geschrieben und ihre Meinung kundgetan. Und ich ehrlicherweise, ich habe bis dato noch nie so richtig darüber nachgedacht, ob es überhaupt einen negativen Aspekt gibt. Und ich komme auch nicht drauf, was daran negativ sein sollte, weil selbst wenn die sich jetzt eine Woche vorher gebieft haben sollen ohne Ende in einem total kompetitiven Spiel und was weiß ich, so wie Arsenal City-mäßig, Haaland und so, ihr wisst ja noch letztes Jahr, was da alles war, selbst dann muss das aus meiner Sicht im Sport so sein, dass man zumindest den Respekt gibt. Man muss ja deshalb nicht befreundet sein. Also da halte ich es dann eher immer mit den US-Sportleuten. Es tut schon auch gut, die anderen auch nicht zu mögen und auch nicht irgendwie, wenn das Spiel vorbei ist, zusammen Kaffee zu trinken. Das wäre, glaube ich, kontraproduktiv für die Sache. Aber man kann doch zumindest sich mit Respekt entgegentreten. Das fände ich immer gut.
Ja, also vor allem, du musst ja nicht die Füße küssen. Also wenn du das müsstest, dann ist es einfach nur eine Respektsbekundung und keine Erniedrigungsentschuldigung. Deswegen, also das ist ja keine Erniedrigung, sondern das ist einfach nur, du zeigst Respekt und wie gesagt Sportsmanship und dann ist es auch gut. Also übertreiben braucht man es jetzt auch nicht. Und die 5 Sekunden wirst du ja wohl haben können. Und wie gesagt, nochmal, stell dich hin und sag, Leute, nächstes Jahr sind wir dran. Das ist das, was ich sehen will von einer guten Mannschaft.
Ja, so sieht das aus. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Woche angekommen. Hat auch im Übrigen in der Championship nochmal ein paar Entscheidungen gegeben. Auch das nur noch vielleicht der Vollständigkeit halber. Ist jetzt nicht thematisch total relevant. Hull City ist drin geblieben. Luton ist tatsächlich durchgereicht worden in die dritte Liga, gehen runter in die League One. Nichts, was dieser Verein nicht schon kennt. Also ich weiß nicht, wie oft er schon aus seinen eigenen Ruinen hervorgegangen ist. Plymouth Argyle, die Liverpool rausgehauen haben, aus dem FA Cup sind runter und auch Cardiff City, die haben wir auch schon in der Premier League gehabt und in den Playoffs treffen wir aufeinander, auch dass er das nochmal gehört, das ist dann schon fest, Sheffield United und Bristol City, kein Middlesbrough, kein West Brom, kein Millwall, kein Blackburn, die waren alle noch in der Verlosung und Sunderland und Coventry, also auch da müssen wir nochmal mit Frank Lampard, er überrascht mich immer mal wieder, die treffen wir aufeinander im zweiten Halbfinale der EFL Playoffs, das heißt zusätzlich zu Leeds, die mit Daniel Farke gehen werden, sind Meister geworden sogar am letzten Spieltag in der Championship und Burnley wird noch eines dieser 4 genannten Teams mit hochkommen. Hast du einen Wunsch? Sheffield, Sunderland, Coventry, Bristol? Oder
Sunderland natürlich, ist ja klar, Sunderland, Tillardai.
Ja, ich auch.
Also ich will es sehen, weil ich glaube, dann brennt halt wieder Stadium of Light, da
ja, geht ja. Das Licht aus. Ja. Newcastle gegen Sunderland, das brauchen wir alle.
Dann geht's ab.
Deswegen finde ich es auch. Ja.
Aber also Sunderland wäre irre. Ich habe es ja schon letztens gesagt, ich hätte gern Stoke wieder zurück in der ersten Liga. Ich liebe die einfach, ich liebe Sunderland einfach. Das sind 2 Vereine, die will ich einfach in der Premier League wieder sehen irgendwann mal. Ja. Ich hoffe, ich werde mitzittern und bibbern und ich hoffe, dass da natürlich wieder so eine Doku dabei rauskommt. Ich will sehen.
Die habe ich mir auch jetzt nochmal auf die Shortlist gepackt, weil ich glaube, mit etwas, ein paar Jahren Abstand müsste man das nochmal anschauen, weil die war mitunter ganz geil. Ja, gut, dann lassen wir es für diese Woche gut sein. Wie immer haben wir es thematisch grundsätzlich anders vorher geplant, aber macht ja nichts, wenn eine Diskussion entbrennt.
So ist es. Meine Spiele am Wochenende, ich habe gerade noch eins dazu bekommen, währenddessen wir geredet haben, du wirst es nicht glauben, aber es ist so. Ich habe am Samstag Aston Villa gegen Bournemouth, wie der Engländer sagt. Und ich habe tatsächlich am 11.05., also einen Tag danach, Nottingham gegen Leicester.
Oh, okay, ich bin bei, oh Gott, was habe ich denn gemacht? United gegen West Ham am 11. Ich habe mich beim Samstag heimlich rausnehmen lassen, mein Kleiner wird 1 und bin deshalb nur am Sonntag da.
Genau, in diesem Sinne, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, let us know und ich bin sehr gespannt, was bei der Champions League rauskommt, ich bin sehr gespannt, was beim Monday Night Game rauskommt, ich bin sehr gespannt, was bei der Europa League rauskommt, ich bin sehr gespannt, was diese Woche bringt. Es wird echt geil, da freue ich mich echt drauf. Arsenal gegen PSG ist auch wieder so ein Spiel, da freue ich mich das erste Mal seit Ewigkeiten wieder drauf, einfach wirklich das anzuschauen und einfach wirklich nur Zuschauer zu sein und mal zu sehen, was passiert, weil ich glaube, das wird richtig krass zu sehen, was macht das mit dieser Saison. Selbiges werde ich bei einem der beiden anderen Spiele machen. Ich bin einfach richtig gespannt da. Sogar als Fußballfan einfach mal wieder 3 Spiele anzuschauen, um einfach nur zu sehen, was passiert mit England. Es ist wirklich eine sehr, sehr entscheidende Woche. Ich bin sehr, sehr heiß drauf.